Nun gut. Soli, Länder, Finanzausgleich und dann noch die Griechen. Mal sehen, ob ich das erklären kann. Jedenfalls deutet alles darauf hin, egal wie man die Einzelentscheidungen treffen mag, es deutet alles darauf hin, dass wir in einer Zeit sind, in der Solidarität nichts automatisch Einfließendes darstellt. Nicht etwas ist, das wir sowieso und selbstverständlich und immer irgendwie an den Tag legen, sondern etwas, das nun schon immer wieder ausgelotet sein will, zu dem man aufgefordert sein mag, über das man streiten muss und das sicherlich nicht eindeutig zu beantworten ist. Aber von der Entsolidarisierung unserer Zeit und unserer Gesellschaft, wo das sicherlich nur die Spitze ist, dessen, was man wahrnehmen kann. Ich fürchte, das kann man auch im kleinen, einfachen, alltäglichen Leben durchaus entdecken, in unseren Städten und Dörfern, dass wir in einer Zeit der Entsolidarisierung leben. Das sind die großen Dinge, nur die Spitzen. Und ich weiß nicht, ob Paulus, als er an die Galater geschrieben hat, auch an die großen Dinge gedacht hat, die es damals vermutlich auch irgendwie gab, sondern ob er hinter dem Großen auch das Kleine, Einfache unseres menschlichen Lebens gesehen hat, das Alltägliche. Das Verhalten von uns Menschen entscheidet sich nämlich nicht an den großen Themen, sondern in dem kleinen, ganz einfachen, alltäglichen meines Lebens. Nur was ich in dem kleinen, ganz einfachen, alltäglichen meines Lebens wage, das werde ich und mit mir andere, wir als Gesellschaft, als Kirche, nur das werden wir auch wagen. Es kommt nicht von den großen Themen zu den kleinen meines Lebens, sondern die kleinen meines Lebens, die kleinen Entscheidungen meines Lebens, die prägen und bringen die großen einer Gesellschaft hervor. Das ist etwas, das man im Lesen des Alten Testamentes lernen kann, dass die einzelnen kleinen persönlichen Lebensentscheidungen Auswirkungen haben. Man muss nur einmal die Vätergeschichten des Alten Testamentes lesen. Da spürt man etwas davon, dass Menschen wie Abraham und andere Entscheidungen getroffen haben, nur für ihren einfachen Lebensbereich. Und diese Entscheidungen weit über ihr Leben und über ihre Sippe hinausgegangen sind. Also es beginnt im Kleinen unseres Lebens und das mag ich heute Morgen in den Fokus nehmen. Ich lese uns das noch einmal, diesen einen Satz aus Galater 6 im Zusammenhang des Satzes davor. Was heißt es? Liebe Brüder, Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da ist die Rede vom Lastentragen und vom Gesetz erfüllen. Lasten gehören zum Leben. Zum Leben gehören Lasten. Es ist schon manches Mal immer wieder verblüffend, mit welcher Selbstverständlichkeit die Heilige Schrift von heiklen Themen spricht. Denn der Kontext sind eigentlich heikle Themen. Da geht es im Persönlichen weit mehr als um einen Soli oder einen Länderfinanzausgleich gleich oder die fernen Griechen. Wenn jemand von einem Fehltritt, von einer Verfehlung ereilt wird oder überrascht wird oder ertappt wird oder bei einem solchen ertappt wird, auch das Neue Testament kennt ja Geschichten des Ertappens, also so ein Fehltritt, eine sittliche, eine moralische, eine ethische Verfehlung, das ist hier gemeint. Darum geht es hier in diesem Kontext. So sind hier die Lasten bezeichnet. Überrascht von einem eigenen Fehltritt oder vielleicht auch überrascht vom Fehltritt eines anderen. Heilige Schrift ist Schrift, die unerhört klar, aber auch unerhört warm davon reden kann. Und ganz offen und ganz selbstverständlich. Kein Jammern, kein verschämtes Wegsehen, kein peinliches Flüstern. Hast du schon gehört, die oder der oder was? Keine Moralpredigt, die dann ansetzt. Sowas darf man doch nicht und tut man doch nicht. Schon gar nicht als ordentlicher Christ oder sowas. Wenn die Bibel von moralischen Verfehlungen spricht, dann ist das eher sowas wie, okay, das passiert. Das wissen wir alle. Das kennen wir alle. Punkt. Fertig. Da braucht es weder Theologie noch Psychologie. Da braucht es keinen geistlichen Überbau und keine menschlich verständige Unterfütterung. Da braucht es Wahrhaftigkeit. Um die Verfehlungen des Lebens wahrzunehmen, reicht Wahrhaftigkeit. Da reicht Ehrlichkeit. Da reicht ein echtes, eine Echtheit, eine gute, gesunde Echtheit. Die Heilige Schrift ist voll, randvoll mit Geschichten von solcher fast schon unheiligen Selbstverständlichkeit. Da wird nicht lange gefackelt. Da wird deutlich benannt und warmherzig den Weg nach vorne gewiesen. Also so eine Geschichte wie Kain und Abel. Der erste Tod in der Bibel, ein Mord. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Du aber sollst über sie herrschen. Sie lauert vor deiner Tür. Achte auf den Zugang deiner Tür. Das ist etwas, was Paulus hier ja auch andeutet. Wenn ein Mensch von einer Verfehlung überrascht wird, so helft ihm wieder zurecht. Stellt ihn wieder her, das meint das. Mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh darauf, dass du nicht auch selbst versucht werdest. Sind wir doch ehrlich. Auch in unserem Leben, wenigstens in meinem Leben, gibt es Stellen, wo der Schutzzaun meines Lebens einigermaßen niedrig ist. Wo ich schnell überrascht werden kann von Verfehlung. Ich habe Stellen, da sind die Zäune relativ hoch. Aber ich kenne auch Stellen, Momente meines Lebens, wo ich spüre, dass ich da einen niedrigen Zaun habe. Dass es da nicht so richtig viel braucht, um mich von Verfehlung überraschen zu lassen. Wir überraschen schnell, werden bestimmte Türen unseres Lebens doch geöffnet. Das ist das, an das Paulus hier erinnern möchte. Achte auf dich selbst. Nicht im Sinne von, dass deine Zäune nun überall gnadenlos hoch sind, sondern achte auf dich selbst, erhalte dir dieses Gespür, dass du selbst auch Momente deines Lebens hast, wo die Schutzzäune doch eher niedrig und die Türen doch eher leicht zu öffnen sind. Sündenlasten gehören zum Leben. Vielleicht betont es Paulus deshalb auch, er sagt, wenn ein Mensch, nicht ein Heiliger, nicht ein Frommer, nicht sonst irgendwie, auch nicht ein Heide oder was auch immer, einfach nur ein Mensch, jeder Mensch, ein Mensch heißt jeder Mensch, überrascht wird. Lasten. Lasten sind Belastungen, Schwieriges. Aber diese Lasten haben auch ein besonderes Moment. Ein ganz besonderes Moment, auf das ich gern heute Morgen hinweisen möchte. Im Neuen Testament meint das Wort eine schwere Last, auch eine Wucht, eine heftige, etwas, das einem lästig werden kann, einem, das an einem klebt auch, dass man auch irgendwie nicht so richtig los wird. Eine Last, die es zu tragen gilt, obwohl sie einem an vielen Stellen des Lebens eigentlich zu schwer ist. Das alttestamentliche Wort, das dahinter steckt, Kabot, gibt dem Ganzen nochmal eine ganz interessante Richtung. Das Schwere, das meint dieses Wort Kabot. Kabot heißt etwas, das schwer ist, aber damit auch etwas, das gewichtig ist, das kostbar ist, das wertvoll ist. Und da steckt ein ganz spannendes Moment drin. Etwas, das gewichtig ist, etwas, das schwer ist, kann einem zur Last werden. aber es kann einem auch zur Herrlichkeit dienen. Eine gewichtige Macht, die Aufforderung zu Kabot, zu diesem Gewicht und zu dieser Last, ist eine Aufforderung im Alten Testament, darauf immer wieder zu achten, dass das eine auch bei dem anderen liegt. Das besondere Moment der Lasten, auch der moralischen Lasten und auch der moralischen Verfehlungen. Das besondere Moment ist, dass es ein ambivalentes Moment gibt. Nicht nur die Sündenlast, sondern auch einen Segensweg Gottes in alledem. Etwas Schweres, an dem man schwer zu tragen und zu knabbern hat, aber eben auch einen Segen, der sich erfüllen will. Das hat zum Beispiel dieses Moment, das aus dem Leiden in ganz besonderer Weise die Herrlichkeit erwächst. Nicht wir Christen? Das Symbol der Christenheit ist nicht das Symbol der Wolke, auf der Christus in den Himmel fährt, zum triumphierenden Christus wird, sondern das Symbol der Christenheit ist das Kreuz. Dort, im größten Leid, in der größten, im Tragen der größten Verfehlung der Menschheit, dort im Tragen und im größten Elend und in der scheinbaren Niederlage, dort im stärksten Leid und in der stärksten Versuchung, in all dem erscheint die Herrlichkeit Christi am stärksten. Dort ist sie am größten und dort ist sie am stärksten. Und wer dann noch aus der Osterhoffnung lebt, der braucht keine Last seines Lebens weder zu fürchten noch zu leugnen. Wer aus der Osterhoffnung lebt, wer weiß, dass es neues Leben gibt, auferstandenes Osterleben gibt, der muss nichts fürchten und nichts leugnen. Die Lasten meines Lebens bergen also immer auch ein Geheimnis. Sie bergen immer auch ein Geheimnis. Dieses Geheimnis, dass Gott gerade auch dort auf wunderbare Weise seine Wege gehen wird. Dieses Geheimnis, das durch die Lebensberichte des Alten Testamentes ganz stark unterstrichen wird. Denn die Lebensberichte des Alten Testamentes sind Lebensberichte mit allen Macken und Kanten. Da geht schief, was irgend schief gehen kann im menschlichen Leben. Da läuft dumm, was irgend dumm laufen kann. Und man spürt immer wieder, wie Gott seinen Weg geht. Wie Gott durch allem hindurch seinen Weg geht. Wie Gott alles dazu benutzen und gebrauchen kann, um seinen Segen im Leben von Menschen und durch Menschen seinen Segen für diese Welt zu entfalten. Ich würde Ihnen und euch gern Mut machen, gerade wenn es um die Lebenslasten geht, nicht einen allzu einseitigen Blick zu haben, weder zur einen noch zur anderen Seite, sondern beides im Auge zu haben. Das Lasten, in welcher Art auch immer, und da kann man von den moralischen Verfehlungen bis hin zum Euro-Rettungsschirm den großen Bogen spannen, das Lasten immer einen Segen bergen, immer. Solche Lasten wollen getragen sein. Einer trage des anderen Last. Feldritte, Lasten, Verfehlungen, all das tragen. In der alten Kirche sprach man von der Imitatio Christi, die Nachahmung Christi. Mal so tun, als wäre man Christus. Zugespitzt gesagt, mal so tun, als wäre man Christus, heißt nicht einfach große, spektakuläre Wunder zu vollbringen, sondern wenn überhaupt, dann eher am Kreuz zu hängen. Die Plätze sind dann ganz anders. Ganz anders. Jesus, das würde ich so behaupten, Jesus ist nicht an unserer Sündlosigkeit interessiert. Das ist für Jesus ein einigermaßen unspektakuläres Thema. Jesus Christus hat alles für unsere Sündlosigkeit getan. Dem ist auch durch einen steilen moralischen Lebenswandel nichts mehr hinzuzufügen. Das macht es nicht besser. Macht es auch nicht schlechter, klar. Aber es macht es halt auch nicht besser. Es macht es nicht anders. Christus hat alles getan. Dafür hat er alles getan. Weiße Westen sind kein angemessener Anzug für Christen. Gut, manchmal sonntags. Aber so im Großen und Ganzen, außer manchmal sonntags. Also, weiße Westen, nein, ihr wisst, wie ich das meine. Weiße Westen sind keine angemessenen Kleidungsstücke. Das brauchen wir nicht. Das ist nicht nötig. Für Christus ist das nicht nötig. Wie wir mit unseren Verfehlungen, gerade auch mit den ethischen, sittlichen Verfehlungen unseres Lebens umgehen, in einer Gemeinde umgehen, ist ein entscheidender Prüfstein für unsere Beziehungen. Das ist in einer Ehe so, das ist bei Freunden so, das ist in einer Gemeinde so, das ist auch in Politik und Wirtschaft so. Wie wir mit den Fehlleistungen umgehen, mit den Verfehlungen umgehen, ist ein entscheidender Prüfstein unserer Beziehungen. Rainer Riesner, Theologieprofessor, schreibt in seinem Buch Apostolischer Gemeindebau: Entscheidend für das Leben von Gemeinschaften ist es, wie sie mit ihren Konflikten fertig werden. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wahr. Und wie wir mit unseren Verfehlungen umgehen, ist nicht nur ein Prüfstein unserer Beziehungen, sondern ist auch ein Prüfstein unseres Glaubens. Denn das hat ganz wesentlich mit unserem Glauben und mit unserem Gottesbild zu tun. Mit dem, wer Gott für mich ist und wie Gott für mich ist. Das zeigt sich an solchen Stellen. In diesen Momenten, wenn es um die Verfehlungen und um die schwierigen Situationen des Lebens geht, da zeigt sich das, mit welchem Gott ich eigentlich lebe. Denn so, wie ich Gott für mich sein lasse, so wird er auch für mich, so wird er auch durch mich für den anderen sein. So wie Gott mit mir umgehen darf, so werde ich auch mit anderen umgehen. Oder rückwärts gedacht: An dem, wie ich mit anderen umgehe, zeigt sich etwas von dem, wie ich es zulasse, dass Gott mit mir umgeht. Das eine hat mit dem anderen etwas zu tun. Und das hängt ja aufs Tiefste zusammen. Wir kennen das aus dem Vatergebet, das uns Jesus gelehrt hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So wie auch ein spannender Satz, gar nicht so einfacher Satz. Genauso wie wir mit unseren Schuldigern umgehen, so geh gefälligst auch mit uns um. Das Gebet setzt unsere Bedürftigkeit, unsere eigene Bedürftigkeit in Zusammenhang mit dem Handeln, mit unserem Handeln. Also, es geht nicht um Beschuldigung und Ausgrenzung. Es geht um Wiederherstellung und Eingliederung. Das ist das, über das Paulus hier schreibt und für das er wirbt. Es geht nicht darum, Menschen zu beschuldigen und auszugrenzen. Es geht auch nicht darum, die Augen zuzumachen und alles Krumme gerade sein zu lassen. Das gerade tut Jesus nicht, sondern es geht um Wiederherstellung, um Eingliederung. An meiner Arbeitszimmertüre hängt seit sicherlich 15 Jahren oder länger, als ich diese Karte entdeckt habe, habe ich sie dorthin gehängt und seitdem hat sie da ihren Platz, auch bei wechselnden Arbeitszimmern, immer wieder dort an der Türe. Da hängt das, was ich als Motto auch verstehe für meinen Dienst: Es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne Zukunft. Ein Satz aus einer altpersischen Liturgie. Es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und es gibt keinen Sünder ohne Zukunft. Damit all das wirksam werden kann, fügt Paulus nach dem Komma noch einen zweiten Satzteil an. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jetzt sind wir bei diesem heiklen Thema der Gesetze. Gesetze ist nun nicht das, wonach sich Menschen meistens sehnen. Axel Noack, ehemaliger anhaltinischer Bischof, seit einigen Jahren im Ruhestand, sagte, ich glaube, letztes Jahr war das, bei einem Epiphanias-Empfang im Ruhrgebiet, er stellte die Frage: Wer wagt es denn noch heute, in unserer Zeit und unserer Gesellschaft, zu sagen, was recht ist und was nicht? Wer wagt es noch zu sagen, das tut man und das tut man nicht? Wer wagt es noch zu sagen, was richtig und was falsch ist? Und wer wagt es noch, mit seinem eigenen Vorbild dafür einzustehen, für das, was richtig oder falsch ist? Ich glaube, dass diese Frage berechtigt ist, und ich glaube, dass die Worte von richtig und falsch, von Recht und Unrecht, durchaus recht gesprochen Worte der Liebe sind, der Zuwendung. Gesundes Leben braucht, um sich entfalten zu können, gesunde Lebensregeln. Gesundes Leben braucht gesunde Lebensregeln. Regeln sind keine Gesetze, wo es um Gedeih und Verderb geht. Das ist nicht das, von dem hier Paulus spricht, sondern Regeln, Gesetze, Gebote nach jüdischem Denken sind günstige Wachstumsbedingungen. Nach jüdischem Denken ist eine Mitzwa, ein Gebot, eine günstige Wachstumsbedingung. Einer der großen Rabbiner des letzten Jahrhunderts sagte, Gottes gnädige Weisung zum Leben. Ein Schritt ins Leben. Jedes Gebot ist ein Schritt ins Leben, das mir helfen will, in das Leben zu finden und meinen Weg zu finden. Junge Leute sagen einem dann manchmal, und Ältere manches Mal auch, sagen einem dann manches Mal ganz lässig, naja, mit den Geboten habe ich nicht so, ich will frei sein. Freiheit ist etwas, das man nicht hat. Freiheit ist etwas, um das man jeden Tag ringen muss. Das haben wir bei Martin Luther gelernt. Unfreiheit hat man. Freiheit hat man nicht einfach. Freiheit ist das, worum man ringen muss, worum man sich mühen muss, dass man jeden Tag neu ergreifen muss. Da muss man aktiv sein. Passivität, das reicht für die Unfreiheit. Die Frage eines Gebotes, einer Mitzwa, die Frage ist die Frage, wie will ich eigentlich leben? Wie will ich mit meinem Leben leben? Jedes Gebot stellt eine Frage. Ist nicht eine Verordnung, die über Gedeih und Verderb meines Lebens entscheidet, sondern sie stellt eine Frage, nämlich die Frage, wie will ich eigentlich leben? Paulus sagt an anderer Stelle, alles ist erlaubt. Und das ist keine Frage. Alles ist erlaubt. Dieser Satz ist so auch gültig und steht. Aber er erinnert daran. Aber nicht alles, im alten Luthertext hieß das, nicht alles frommt. Also nicht alles hilft mir in meinem Leben weiter. Nicht alles hilft mir beim Wachsen und Reifen meiner Persönlichkeit. Das ist damit gemeint, mit diesem frommt. Also nicht macht mich frömmer oder sowas. Sondern nicht alles hilft mir beim Wachsen und Reifen meiner Persönlichkeit. Und beides gehört zueinander. Ja, alles ist erlaubt, ganz ohne Frage. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Ganz ohne Frage. Und ohne jeden Widerspruch und ohne jede Einschränkung. Und dennoch darf ich mir die Frage stellen, und wenn ich gesund und stabil wachsen möchte, ein Leben lang muss ich mir die Frage stellen, was hilft eigentlich meinem Wachstum? Was tut mir eigentlich gut in meinem Leben? Das ist das Gesetz Christi, von dem hier Paulus spricht. Das Gesetz Christi ist das Gesetz, die Mitzwa, das Gebot, das mir helfen will, zu wachsen in meinem Leben. Und Jakobus spitzt das noch einmal zu in seinem Brief. Er schreibt, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Er spricht vom Gesetz der Freiheit. Das Gesetz, das Gebot Christi, ist das Gesetz der Freiheit, das uns nicht aufgezwungen ist, das man nicht kleinlichst erfüllen muss, mit dem man nicht ängstlich umgehen muss, sondern das man in aller Freiheit ergreifen darf, um zu spüren, es geht um wichtige, gute, hilfreiche Wachstumsbedingungen meines Lebens. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gebot oder Gesetz Christi erfüllen. Lasten wollen getragen sein, Gebote, Gesetze wollen erfüllt sein. Erfüllen heißt ausfüllen, vollzählig machen, vollständig machen. Plero heißt etwas vollzählig machen, dass da alles, was dazugehört, irgendwie da ist. Nach evangelischem Verständnis, im Sinne von dem evangeliumgemäßen Verständnis, zeigt sich Erfüllung nicht in tadelloser Korrektheit, sondern hier im Tragen der Lasten. Das Gebot erfüllen spricht nicht von tadelloser Korrektheit. Das Gesetz Christi erfüllt sich nicht durch die Tadellosigkeit meines Lebens. Nochmal, ich fürchte, dass an unseren Idealen Christus deutlich weniger Interesse hat als wir. Das Gesetz Christi erfüllt sich nicht durch Tadellosigkeit, sondern durch das Tragen von Lasten. Nicht um das Vermeiden. Das Vermeiden von Fehltritten ist nicht erste Christenpflicht. Das war es nie und wird es auch nicht sein. Das Vermeiden von Fehltritten führt in eine Ängstlichkeit und in eine Engführung des Lebens, die einem jeden Segen nimmt. Sondern da, wo es passiert, sich dem zu stellen. Die Wirklichkeit seines Lebens wahr sein zu lassen und das Gott hinhalten. Mein ganzes Leben mit all seinen Beschränkungen, mit all seinen Verfehlungen, mit all dem, was da ist. Und wenn man älter wird, dann nimmt das in der Regel mit dem Idealismus ja auch so ein bisschen ab. Und wenn man älter wird, dann spürt man auch etwas von dem, dass es da Dinge im eigenen Leben gibt, die werden vermutlich erst im Himmel so richtig gut werden. Man wird etwas realistischer, etwas nüchterner, nicht ernüchterter, hoffentlich, aber nüchterner, klarer, ruhiger und hoffentlich auch barmherziger mit sich und auch mit anderen. Auch ich spüre in meinem Leben Dinge, die unter diesem großen Horizont der Lasten und Verfehlungen hier stehen, von denen ahne und befürchte ich, dass es im jetzigen Leben auf dieser Erde wohl nur begrenzten Fortschritt geben wird. Also das Gesetz Christi erfüllt sich nicht durch Tadellosigkeit, sondern durch das Tragen von Lasten, durch das Wahrsein lassen und durch das, was in meinem Leben da ist, immer wieder Gott hinzuhalten. Mit seiner Gnade erfüllen zu lassen, mit seiner Barmherzigkeit, auf das auch daraus ein Segen entstehen möchte. Das Gesetz Christi erfüllt sich auch nicht im richterlichen, sondern im sanftmütigen Geist. Davon ist hier die Rede. Nicht im richterlichen, sondern im sanftmütigen Geist. Sanftmut, ja, zum Sanftsein, da braucht es schon Mut. Ohne diesen Mut wird es nicht gehen. Der Mut zum Sanftsein. Der richterliche Geist ist immer ein feiger Geist. Denn er stellt sich nicht der Wirklichkeit des Lebens. Er lebt mit einem Ideal. Der richterliche Geist ist ein feiger Geist. Und der feige Geist ist immer ein verlogener Geist. Darum feiern wir immer wieder auch Abendmahl miteinander. Eucharistie, das Fest der Danksagung. Das Fest dessen, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat, damit wir das Leben haben. Und eine letzte Anmerkung, das Gesetz Christi erfüllt sich, wo wir als geschwisterliche Menschen auf ihn hin angewiesen leben und handeln. Auf ihn hin angewiesen leben und handeln. Sanftmütigkeit, Lasten tragen, Gesetz erfüllen, all dieses auf ihn hin. Nicht angewiesen auf meine Tadellosigkeit nach innen, zu mir hin, oder auf meinen korrekten richterlichen Geist nach außen hin, zu den anderen hin. Wenn es darauf ankommen würde, das würde nirgends hinreichen. Sondern ganz konkret mit meinem Leben, so wie es ist, und mit dem Leben der anderen, so wie es ist, nicht so, wie ich es gerne hätte, sondern so, wie es ist, in der Gegenwart Gottes leben. Das heißt, einer trage des anderen Last. Das heißt, das Gesetz Christi erfüllen. Schlussbemerkung. Ein kleiner Hinweis, um Bibel lesen zu können. Ein kleiner Hinweis, der vielleicht eher in einen Deutschkurs gehört, aber hier auch gut hinpasst. Denn er hat mit der Lesefähigkeit unseres Lebens zu tun. In der biblischen Sprache ist ein Imperativ immer ein Vokativ. Ich erkläre das. Ein Imperativ ist die Befehlsform. Dieser Satz hier, einer trage des anderen Last, so wird das Gesetz Christi erfüllen, ist ein Imperativ. Eine Befehlsform, eine Aufforderung oder, um das von vorher aufzunehmen von Klaus Dieter, ein königliches Wort. Im biblischen Denken sind Befehlsformen immer Vokative. Vokativ, Vocatio, die Hervorrufung, sind immer Worte der Hervorrufung. Imperative sind immer Worte der Hervorrufung, wo ich sie höre und für mein Leben nehme und wahr sein lassen, da wird etwas in mir hervorgerufen. Gott befiehlt nicht einfach. Biblisches Denken befiehlt nicht einfach, sondern wo Gott Befehle ausspricht und Menschen sich dem vertrauensvoll stellen und beginnen damit in ihrem Leben umzugehen, da wird etwas hervorgerufen, was vorher vielleicht gar nicht da war. Aber es wird hervorgebracht. Nur mal als kleine Idee, an diesem Text, an diesem einen Satz weiterzugehen und an manchem anderen Satz der Heiligen Schrift. Hervorrufung. Wo Gott etwas von mir fordert und ich mich dem stelle, da funktioniert es nicht dadurch, dass ich das zu Wege bringe, sondern dass er manchmal auf ganz wundersame Weise in meinem Leben etwas hervorruft. Also, die Aufforderung ist die Einladung. Einer trage des anderen Last. Im Großen und im Kleinen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lasten bergen das Geheimnis eines Segens. Erfüllung meint Tragen von Lasten, nicht Tadellosigkeit. Sanftmütiger, nicht richterlicher Geist, geschwisterliche Menschen, die ihr eigenes Leben und die das gemeinsame Leben einer Gemeinde immer wieder Gott hinhalten und in der Wirklichkeit ihres Lebens leben können. Auch in einer neuen Woche. Ich würde gern beten. Lieber Vater im Himmel, so stehen wir vor dir. Eingeladen durch dein Wort, die Wirklichkeit unseres Lebens wahr sein zu lassen. Eingeladen, unsere Ideale beiseite zu lassen und das in Auge und Herz zu nehmen, was da ist in unserem Leben. Danke, dass wir bei dir mit der Wirklichkeit unseres Lebens willkommen sind. Dass du uns ermutigst, weiße Westen abzulegen. Dass du uns zusprichst, dass in deinem Sohn Jesus Christus alles irgend Gute und Heilende für uns vollbracht ist. Und ich bitte dich herzlich für jeden Einzelnen unter uns. Berühre uns gerade an der Stelle, an der unsere eigenen Zäune niedrig sind. Berühre uns mit einer heilenden, barmherzigen Kraft. Und gib uns Herz und Auge, dass auch da nicht nur Fluch und Elend lauern, sondern vor allem auch ein Segen auf uns wartet. Und ich bitte dich herzlich, mach uns zu solchen Menschen mehr und mehr, in denen sich etwas von deiner Menschenliebe und von deiner Zuneigung und von deiner Hingabe bis ans Kreuz deines Sohnes Jesus Christus widerspiegelt, auf dass unser Leben dich selbst widerspiegelt. Bei aller Gebrochenheit und aller Verletzbarkeit. Weil du dein Leben in uns gepflanzt hast. Weil dein Osterleben in uns lebendig ist. Und weil du hervorrufen wirst in unserem Leben. All das, was wir brauchen, um gesegnete Menschen sein zu können und ein Segen für diese Welt. Amen.